Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Wir sind raus. Aber sowas von raus. Doki, das ist beides. Also, die Türken sind raus, ziemlich früh. Deutschland hat sich auch verabschiedet aus der WM. Ziemlich kläglich. Und wann wirst du jetzt Bundestrainer eigentlich?
Ja, erstmal, wenn man mich fragt. Das so, ist die Grundvoraussetzung.
So. Stimmt.
Aber ich würde ja dann ablehnen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich würde den Job des Bundestrainers nicht machen. Ich kann aber gerne im medizinischen Bereich helfen. Wenn da, wenn da Bedarf ist, da kann ich sicherlich ein bisschen, zumindest emotional etwas gedämpfter mitreden. Die andere Variante wäre eher so, dass ich meinen alten Trainerschein nochmal auspacken müsste, aber die Emotionen nicht im Griff hätte. Also deshalb denke ich, als Arzt kann ich mich immer noch mal so in meine Rolle zurückziehen. Das ist schon super.
Würdest du denn eher türkischer Mannschaftsarzt werden wollen oder deutscher?
Das ist eine super Frage. Ich bin natürlich dem deutschen Fußball viel, viel näher. Also auch auf persönlicher Ebene, ne? Also ja. du kennst meine jahrelange Zusammenarbeit mit Rudi Völler und so weiter. Ich kenne einige Spieler persönlich. Und deshalb wäre mir natürlich die deutsche Nationalmannschaft auf einer gewissen Ebene deutlich vertrauter und emotional näher. Was natürlich immer ganz spannend ist und hat man ja auch im Vorfeld der WM gesehen, was dann so an Stimmung und vor allen Dingen auch Erwartungshaltung, nennen wir es mal so, bei so einer türkischen Nationalmannschaft dann aufkommt, wenn die nach einem gefühlten Vierteljahrhundert das erste Mal wieder bei einer WM spielen. Also das hat auch irgendwo seinen Reiz. Aber ich denke, wenn man sich so aussuchen dürfte, dann würde die Wahl für die deutsche Nationalmannschaft fallen.
Ich stelle diese ganzen Fragen natürlich aus einem einzigen Grund, um mal ein bisschen Feuer unter das Dach zu kriegen. Wir haben ja so ein bisschen bei der WM auch, nicht so schöne Tendenzen kennenlernen müssen. Rassismus im Fußball ist ein Thema und wir wollen heute mal eine Frage stellen und da bist du näher dran als ich. Was macht das denn eigentlich so mit Spielern? Also selbst wenn sie da so super professionell sind, ist es dann doch so, dass es sie belastet? Ist es dann so, dass es sie beschäftigt, dass es mit ihnen was macht? Einfach mal, um so ein bisschen auch eine Temperatur dazu zu kriegen, was für Auswirkungen hat das denn am Ende des Tages? Und ich bin gespannt, was du so erzählen kannst. Das sind ein paar Sachen, klar, weiß ich natürlich auch, kann ich auch noch mit in den Topf schmeißen, aber wenn es um die mentale Gesundheit geht, dann ist es natürlich so, dass es nicht nur die Spieler betrifft, sondern auch eine ganze Mannschaft betrifft. Mindestens, dass es Fans betrifft. Man beschäftigt sich damit. Und was auch teilweise gut ist und längst überfällig ist. Aber lass uns da gerne mal drüber sprechen. Fußballer und die Mental Health. Und wenn es um das Thema Rassismus geht, dann gibt es, glaube ich, jede Menge zu erzählen. Und es gab natürlich schon auch den aktuellen Aufhänger rund um Jonathan Tah, verschießt den Elfmeter. Vorher war er einer von uns und dann war er wirklich geächtet in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen und hat sich Dinge anlesen müssen, die weit entfernt waren von normal, weit entfernt von dem, was man so ertragen kann. Ich bin gespannt auf diese Folge. Schon auch besonderes, eine besondere Folge, bin ich mir ziemlich sicher. Und frag dich aber trotzdem erstmal, wie war er denn, der Mental Health Moment der Woche?
Ah, das war eine ganze Welle an Mental Health Momenten, aber ich will den aktuellsten nehmen. Jetzt muss man vielleicht auch der Form halber, damit man das ein bisschen vom Zeitstempel einordnen kann. Wir nehmen oder zeichnen auf vor dem Spiel, was keiner wahrscheinlich als das brisanteste der aktuellen Weltmeisterschaft im Vorfeld tituliert hätte, nämlich vor dem Spiel USA gegen Belgien. Vor diesem Spiel zeichnen wir auf und deshalb habe ich mir gedacht, ich hatte so eine ganze Fülle an Mental Health Momenten, aber ich habe mir heute nochmal so Gedanken darüber gemacht, über diese Aufhebung der roten Karte des amerikanischen Stürmers, ja, wie noch mal den aussprechen, Balogun, wie auch immer. Balogun. Auf jeden Fall. Der hat ja jetzt schon einen Kultstatus. Ey, bei dieser WM haben alle Größen mitgespielt. Neymar, unter Tränen ausgeschieden. Ronaldo, Messi, ja, ein sensationeller Spieler namens Erling Haaland. Oder wie wir jetzt wissen, Braut Haaland, ja, ist auch schön, finde ich.
Absolut.
Wenn da riesengroß Braut Haaland steht. Natürlich in unserer Sprache verbindet man da so ein bisschen was anderes mit, aber ist irgendwie, das hat was. Und dann taucht dieser Balogun auf und ist der absolute Superstar dieser WM, aber in einem ganz, ganz komischen Licht. Und ich muss auch sagen, ich habe noch vor kurzem aus Spaß gesagt, dass mein Vater ist immer so ein ganz komischer Kauz manchmal. Ne? Also der guckt sich die Spiele an, ich würde auch fast behaupten alle, aber der sagt dann immer so Sachen wie, aber ist ja eh klar, wer Weltmeister wird, ist ja eh alles gekauft. Die mauscheln ja hinten rum. Und ich denke immer jedes Mal, bei jedem Super. Turnier, ja, sag ich, Papa, hör doch auf. Das ist doch total schwer. Das sind auch manchmal Tatsachenentscheidungen. Und dann muss ich denken, ey, der Alte hat wieder recht. Der hat schon wieder recht, ja. Und auch allein schon, wenn man sich so teilweise die Regelauslegungen anschaut. Also dieses Thema mit der roten Karte, wenn du dir als Spieler die Hand vor den Mund hältst und beleidigst dann, also, oder man geht ja davon aus, dass du dann deinen Gegenspieler beleidigst. Dann machen das drei Spieler, zwei davon kriegen eine rote Karte und ein Jude Bellingham nicht. Und dann denke ich mir, das ist doch verrückt. Ja. Oder das Tor von Jona. Ich meine, man kann gegen Paraguay, ich meine, man kann natürlich das darüber diskutieren. Ja, aber wer sich zum Beispiel das Spiel Paraguay gegen Frankreich angeguckt hat, also da hat ja Paraguay selbst in der Trinkpause haben die gemeckert und protestiert. Aber bei dem Tor hat weder der Torwart protestiert, noch ein Spieler von Paraguay. So richtig. Und wer nimmt das Tor zurück? Der Schiedsrichter im Kölner Keller. Also ist unglaublich. Aber diese Nummer von Balogun, die hat richtig Würze, weil ja letztendlich alle auf die Barrikaden gehen. Also alle, ich meine, man muss sich ja vorstellen, die UEFA kritisiert die FIFA.
Ja, ja.
Also der eine Verband kritisiert den anderen Verband, dass eine rote Linie überschritten wurde.
Was denn so ist?
Ja, das ist unglaublich. Und es zeigt auf der einen Seite, was es leider dann wiederum mit so einer Veranstaltung macht, nämlich sie konterkariert so eine Veranstaltung. Und auf der anderen Seite sieht man einfach, es reicht nicht mehr regulär Tore zu erzielen oder besser zu sein als der Gegner, sondern du musst auch die Funktionäre im Griff haben. Und das ist irgendwo, das ist auch traurig, das muss man schon irgendwo sagen. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen zusammengefasst, als wäre das fast ein Beitrag von Dieter Nuhr. Aber ich glaube, wenn der den so verarbeiten würde, würden wir auch lachen. Aber im Endeffekt ist es natürlich irgendwo auch absolut traurig, dass auf dieser Ebene so agiert wird, und dass man auch vor allen Dingen dann einfach via Presseerklärung sagen kann, ja, wir setzen das Ding zur Bewährung aus. Ja, was heißt denn zur Bewährung? Also was bedeutet das denn? Also irre. Und die Erfahrenen unter uns werden ja wissen, das hat's schon mal gegeben. Und zwar 1962 bei der WM in Chile, Halbfinale Brasilien gegen Chile, also quasi nach Abpfiff mehr oder weniger, kriegt der damalige Superstar, die meisten werden ihn noch kennen, Brasiliens Garrincha, kriegt eine rote Karte. Und dann schaltet sich damals der brasilianische Präsident ein, João Avelange, und selbst der chilenische Staatspräsident und sagen einstimmig, der Spieler möge bitte für das Finale gegen die Tschechoslowakei begnadigt werden. Und das passiert tatsächlich. Und Brasilien gewinnt das Finale damals. Tja. Und mit einem Unterschied, dass damals die roten Karten tatsächlich verhandelt wurden. Also das heißt, man hat eine rote Karte bekommen und über das Strafmaß hat die FIFA sozusagen beraten.
Ah, du meinst, wie lange die Sperre dann war. Okay,
richtig, ja. Aber hier ist es ja ganz einfach. Der Spieler ist gesperrt, mindestens für das nächste Spiel. Und im Grunde hat er ja eine glatte rote Karte bekommen. Das war ja keine Ampelkarte. Das heißt, streng genommen müsste er eigentlich sogar Minimum 2 Spiele bekommen.
Ja, genau.
Und das wird einfach ausgehebelt. Also das ist wild. Das ist absolut wild. Und das hat mich interessanterweise echt beschäftigt nochmal. Und deshalb wollte ich es mal mitbringen, weil mich natürlich auch total interessiert, wie du das siehst.
Ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Du hast alles gesagt. Es ist für mich, also Jürgen Klopp hat es auf den Punkt gebracht, es ist unser Spiel. Es gehört keinem Trump. Es gehört keinem Infantino. Es gehört auch nicht den ganzen Speichelleckern drumherum. Übrigens, das ist ein Aspekt, der mich fassungslos macht. Wer da alles um Infantino rumschlawenzelt, auch an Ex-Spielern und Stars oder auch Kulttrainern inzwischen. Also von den Simeones angefangen über, also ich weiß nicht, da gab es ja ein paar Bilder, wo ich gedacht habe, du würdest sagen, Lecko, funny, was ist denn das los? Was ist denn da los? Also es ist so dieses Kritisieren auf der einen Seite und sich aufregen und auf der anderen Seite versucht jeder so sein Schäfchen im Trockenen zu haben und sich doch noch zu positionieren. Also ich finde das alles ungut. Ich finde es alles ungut. Ich finde, da sind Sachen passiert, einfach auch so im Vorfeld der WM. Mir hat das schon vorher keinen richtigen Spaß gemacht. Und ich finde, wir sind ja schon länger irgendwie im Fußball auf einer ganz, ganz komischen Roadmap. Und das gipfelt jetzt in so einer roten Karte, die dann wieder auf, du sagst auf Bewährung, ich sag mal, das Ding ist jetzt erstmal einkassiert. Ja. Das ist eine Bevorteilung, Wettbewerbsverzerrung. Mehr geht nicht. Also mehr kannst du nicht machen. Du kannst jetzt irgendwie nur noch, also ich glaube, die Krönung ist ja jetzt eigentlich nur noch der Schiedsrichter pfeift. Es gibt einen Anruf aus dem White House. Da ist der Orangene dran und sagt, nö, sehe ich anders, machen wir anders. Ciao, legt wieder auf.
Ja.
Also das ist ja jetzt noch die einzige Konsequenz, die jetzt noch irgendwie fehlt.
Also ja, ich würde ja behaupten, dass der Trump den Spieler gar nicht kennt, geschweige denn, dass er einordnen kann, was da los ist. Ich glaube auch, dass der Trump sich mehr oder weniger jetzt eingeschaltet hat, um dem Ganzen nochmal so im wahrsten Sinne des Wortes einen Rahmen zu geben. Ne? So nach dem Motto, wenn ich da und da meinen Senf dazugeben kann, dann kann ich das auch beim Fußball. Also das wirkt ja eher nochmal on top wie Slapstick. Zumal, ich meine, das ist, ich glaube, der hat 2 oder 3 Tore für die Amerikaner bei der WM gemacht. Der ist ja jetzt schon ein Volksheld. Aber das ist ja jetzt, also möge er mir verzeihen, wenn ich das als Arzt oder als Podcaster vielleicht einfach mal so sage. Aber der ist jetzt, der ist jetzt kein Haaland. Ja, oder kein Messi. Ne? Möge er vielleicht besser werden als alle beide zusammen irgendwann. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, dass da kann man so eine Causa Balogun machen. Natürlich ist er wichtig für die Amerikaner, gar keine Frage. Aber ich finde, die Person und so eine Entscheidung für diese Person zu treffen, das ist verrückt. Es gab mal ein Turnier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor dieser WM war oder vor der letzten EM, ich bin mir nicht ganz sicher. Da hat Cristiano Ronaldo im letzten Spiel vor dem Turnier eine rote Karte bekommen. Dann war nämlich fraglich, ob er nicht theoretisch sogar mindestens 2 Spiele in der Vorrunde gesperrt ist. Ich meine, es war die letzte EM
in
Deutschland. Richtig, so. Ja. Da hat man dann auch schon so einen kleinen Hinterwäldler-Trick gemacht. Aber ja, da haben dann, ne, aber so nach dem Motto, ja, das eine ist ein Turnier, das andere ist ein Vor-EM-Spiel und so weiter und so fort. Aber das ist ja wirklich Das ist ein richtiger Eingriff ins Gemächt des Fair Play. Und das ist schon verrückt.
Es ist ein typischer Trump am Ende. Also, was macht Trump immer dann, wenn es Situationen gibt, wo am meisten das Brennglas drauf liegt? Da geht er rein. Es ist ein System.
Ja, das stimmt.
Und das ist eine Machtdemonstration, die er jetzt eben einfach auch da nochmal pointiert und sagt dann irgendwie, guck, schaut her.
Ja.
Ich kann Krass. Kriege führen, ich kann sie beenden, ich kann rote Karten zurücknehmen lassen. Ich kann alles. Ich kann vielleicht auch noch Ebbe und Flut beeinflussen. Kein Problem für mich. Und das ist halt irgendwie der Wahnsinn. Und ich habe das jetzt heute auch gerade wieder so von einem Vorstandsvorsitzenden von einem sehr, sehr großen Unternehmen gelesen bei LinkedIn, der gesagt hat, bitte tut uns einen Gefallen. Auch ein Unternehmen, also ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens, die sehr in den Fußball investieren. Deshalb bitte, hoffentlich gibt es einen guten Kandidaten irgendwie, der dann Trump ablöst. Aber wahrscheinlich wird es auch Trump noch schaffen, die Verfassung zu ändern und eine dritte Amtszeit zu installieren. Warte ab. Also da bin ich noch nicht am Ende. Aber am Ende ist auf jeden Fall der Fußball ein ganzes Stück weit. Und das ist schon so. Der Fußball ist ein Stück weit am Ende. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich dringend Reformen, so dass eben gewährleistet ist, dass solche Dinge nicht passieren und dass in den Fußball oder in das ureigene Spiel und auch in den Sinn von diesen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften einfach nicht so eingegriffen werden kann. Die Politisierung dieser ganzen Wettbewerbe ist auf Deutsch gesagt einfach nur läppsch und zum Kotzen.
So. Ja. Verrückt.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Also bei mir ist es so, dass mein Mental Health Moment der Woche hat auch mit dem Fußball zu tun, du wirst es kaum glauben. Und ich zweifle immer noch an dieser ganzen Geschichte rund um Julian Nagelsmann. Vor allen Dingen deshalb, weil er nach dem Spiel gegen Paraguay ja gefragt wurde, wie sieht's denn aus, Meister? Und dann sagt er, ja, ich mache die EM. Steht zur Verfügung. Und wenn es der DFB anders sieht, dann müssen sie mir sagen. Und das hat er dann in jedem Interview, selbes Narrativ, irgendwie gut vorbereitet natürlich von seinen Beratern. Und dann dauert es ein paar Tage und dann tritt er zurück. Und ich denke mir, man kann ja alles machen. Man kann verlieren. Man kann arrogant sein. Man kann was auch immer. Und was habe ich da Dresche gekriegt? Ich habe einen LinkedIn-Post gesetzt nach dem Spiel gegen Ecuador und habe sinngemäß geschrieben, danke Ecuador, dass ihr uns mal gezeigt habt oder dass ihr Deutschland mal gezeigt habt, wie man mit viel Freude Arroganz besiegen kann. Da war was los. Da habe ich mir was anhören müssen. Das kannst du aber glauben. Also es gab viele, die es geliked haben. Es hatte eine Reichweite von 100, also es hatte knapp 100.000 Impressions. Aber da ging es ganz schön zur Sache. Und jetzt sagen sie, nachdem Julian Nagelsmann Geschichte ist, Arroganz hat ihn gekillt. Genau die, die mich da kritisiert haben. Und man kann das alles, also auch Arroganz von mir aus, aber dann nicht die Eier zu haben und zu sagen, nö, dann müsst ihr mich schon rausschmeißen. Aber der tritt zurück. Und er sagt in den Interviews, ich laufe nicht davon. Das ist der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, das ist nicht gesund. Wenn du ein paar Tage vorher noch sagst, ich renne nicht weg, ich stehe zur Verfügung und die müssen mir sagen, so, und dann wird dir angeblich die Brücke gebaut, dann müsstest du mal Rudi Völler anrufen und fragen, ob es wirklich so war. Mhm. Da wird dir die Brücke gebaut und dann nimmt er die Brücke und hat wahrscheinlich dann was mit der Abfindung zu tun, würde ich mal vermuten. Nimmt noch 7 Millionen mit und haut in den Sack. Und nochmal, und genau dieser Punkt ärgert mich so. Genau dieser Punkt macht mich so fassungslos, dass man dann sagt, scheiß auf die Abfindung. Sollen sie mich rausschmeißen? Oder wie auch immer, warum auch immer man das jetzt so gelöst hat, ich weiß es nicht. Mir fällt kein Grund ein, dass er sich dann doch verabschiedet hat und doch weggelaufen ist. Das fand ich alles unwürdig. Und das fand ich auch für den deutschen Fußball unwürdig. Ich fand es bitter, für die ganze Energie so viele Tausende von Menschen, die da mitgeflogen sind in die USA, die die deutsche Mannschaft unterstützt haben. Und augenscheinlich war es dann eben so, dass in dieser Mannschaft ja nichts gestimmt hat. Es kann in dieser Mannschaft nichts gestimmt haben. Und jeder, der mir was anderes erzählt, den glaube ich einfach nicht. Weil wenn du gegen Ecuador und gegen Paraguay verlierst, dann ist das eigentlich die Vorrunde. Also jetzt sind das neue Bedingungen, aber wenn du es runterrechnest, ist es die Vorrunde, die du nicht schaffst, erneut nicht schaffst. Und ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es so war, dass Manuel Neuer einfach doch wirklich einen richtig krassen Impact auf die Kabine hat, sodass irgendwie die ganze Kabine auseinandergeflogen ist und ein Teil der Kabine wegen dieser Entscheidung Julian Nagelsmann dann nicht mehr gefolgt ist. Also irgendwas muss da passiert sein. Und ehrlicherweise, das haben die deutschen Fans nicht verdient. Und in den Kontext, und dann schließe ich damit, ist es so, dass oftmals gesagt wurde, ach, wir haben 84 Millionen Bundestrainer. Und was ist das nervig, dass alle nörgeln und wissen es besser. Die haben das Recht zu nörgeln. Und zwar deshalb, weil diese Mannschaft Deutschland vertritt. Die haben auch deshalb das Recht zu nörgeln und sich aufzuregen, weil sie alle möglichen Abos bezahlen, um diese Weltmeisterschaft zu gucken. Und die haben das Recht zu nörgeln und sich aufzuregen, weil sie die Haushaltsabgabe bezahlen für die Öffentlich-Rechtlichen. Und diese 83 oder 84 Millionen Bundestrainer, das ist die Kundschaft dieser Spieler. Und ist vielleicht eine gewagte These, aber da, man muss nicht alles aushalten, zum Beispiel Rassismus nicht, auf gar keinen Fall. Aber es ist ein Geschäft und jeder, der sich da auf den Platz stellt, der weiß, dass er sich einlässt auf Brot und Spiele. Und dafür stehe ich die Welt dann teilweise nicht mehr und das hat mich so beschäftigt und man merkt mir vielleicht im Raum, dass es mich immer noch beschäftigt. Ja, aber nochmal, was dann da passiert ist, im Nachhinein, wir haben schon so oft über die sozialen Netzwerke gesprochen, aber es betrifft ja nicht nur die. Aber was dann passiert ist, im Fall von Jonathan Tah, und jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen ausrollen heute, das hat eine Qualität, wo ich jetzt sage, vielleicht brauchen wir doch irgendwie Regeln, die dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und gefühlt die Hälfte, wenn nicht sogar etwas über die Hälfte der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Spieler, die das spielen, haben Migrationshintergrund. Und es gehört zu Deutschland und es bereichert Deutschland und wir bejubeln diese Mannschaft. Und in dem Moment, wo ein Elfmeter daneben geht, geht es in die andere Richtung. AfD-Sprüche ohne Ende, Rassismus-Sprüche ohne Ende. In jedem Post, in jedem Beitrag. Was denkst du dazu? Was macht das mit dir, Burak? Du hast selber türkische Wurzeln. Du hast selber im Fußball so lange gearbeitet und tust es noch jetzt auf einer anderen Seite. Was macht das mit jemandem mit dir?
Ja, ich glaube, das ist sicherlich schwierig in Worte zu fassen. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob ich aufgrund meiner Herkunft mal überhaupt mit dem Thema Rassismus als direkten Angriff zu tun hatte. Und ich kann bis heute und auch aktuell gilt das noch sagen, Gott sei Dank nicht, weder direkt noch indirekt. Jetzt bin ich natürlich in den sozialen Netzwerken nicht so vertreten wie die Fußballer oder sonstige berühmte Persönlichkeiten. Deshalb ist das sicherlich eher nichts, wo ich, denke ich zumindest, Angriffsfläche biete. Also gerade wenn man das versucht, mal aus der Brille zu betrachten, von jemandem, der eben Migrationshintergrund hat, aber in Deutschland geboren ist, aufgewachsen oder wie eben die Jungs in dem Fall für Deutschland eigentlich seit jeher spielen, in deutschen Mannschaften, Nachwuchsleistungszentren ausgebildet, in den U-Mannschaften des DFB gespielt, dann A-Nationalmannschaft und jetzt letztendlich Nationalspieler bei einem bedeutsamen Turnier, dann ist es eher so, dass man sich als Betroffener natürlich schon in einer Rolle fühlen muss oder auch spürt, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft und in dem Fall in der deutschen Gesellschaft mehr oder weniger an Bedingungen geknüpft ist. Also mit anderen Worten, wenn ich nützlich bin oder wenn ich, und bei Jonathan Tah lag ja zwischen der Held der Nation und der Depp der Nation lagen nur wenige Minuten. Also ich glaube, wenn das Tor, was meiner Meinung nach technisch mögen das Schiedsrichter entscheiden und auch Pierluigi Collina hat sich ja wohl dazu geäußert aus seiner Sicht, der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter aus Italien, und gesagt, dass das ein Foul war, das abgepfiffen gehört. Ich habe schon viele Situationen im Fußball erlebt, wo der Torwart deutlich aggressiver angegangen wurde im 5-Meter-Raum, ohne dass es abgepfiffen wurde, aber darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber Fakt ist, dass Jona ja im Grunde vermeintlich das entscheidende Tor gemacht hat und ein paar Minuten später dann den Elfmeter verschießt und letztendlich ja in die Hölle geschickt wird, ne? Also zumindest in die verbale Hölle. Ich glaube, das kann man sagen. Und das ist etwas, was sicherlich bei den Spielern oder bei einer Person im Einzelnen leider sehr, sehr viel verletzt, weil eben, so wie ich es versucht habe zu formulieren, man nur, ich sag's mal bewusst in diesem Begriff, nur geduldet wird, wenn es passt. Und das ist natürlich etwas, was nicht sein darf. Ich möchte auch gar nicht darauf eingehen, dass ja auch andere Spieler einen Elfmeter verschossen haben, ne? Aber das gehört dazu. Also das ist nun mal so, das ist Sport. Also ne, du schießt, der geht vorbei, du schießt, der geht rein. Ich glaube, Erling Haaland hat zweimal oder dreimal aufs Tor geschossen gegen Brasilien und zwei davon waren drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dafür ist er nun mal Braut Haaland, so wie wir ihn kennen. Und viel spannender fand ich, und das ist total untergegangen, weil ich habe mich im ersten Moment, als ich mitbekommen habe, dass schießt oder schießen wollte oder geschossen hat, habe ich mir folgende Frage gestellt, und die war relativ schnell auch zu beantworten, weil ich habe mir gedacht, ey, hat der Mumm? Und zwar nicht, weil er Fußballer ist und natürlich eigentlich einen Elfmeter schießen können sollte, sondern viel spannender ist, der Jona ist, warte mal, der ist 2015 zu, der müsste jetzt 13 Jahre oder 14 Jahre Profi sein. Der ist, glaube ich, mit 17 damals beim Hamburger SV hat er mittrainiert und mit 18 hat er das erste Spiel gemacht und mit 19 ist er nach Leverkusen gewechselt. Ich habe damals 2015 die Eingangsuntersuchung gemacht und habe danach 8 Jahre mit Jona zusammengearbeitet, von 2015 bis 2023. Und eins kann ich auf jeden Fall sagen, dass Jona in diesen 8 Jahren nie einen Elfmeter geschossen hat. Nie. In keinem Krass. Einzigen Spiel. So, und jetzt ist das Spannende, bei Bayern München in den letzten 2 Jahren hat Jonathan keinen einzigen Elfmeter geschossen. Und ich würde so weit gehen zu behaupten, wenn er bei 2 Jahren Bayern München, bei 8 Jahren Bayer Leverkusen und davor Fortuna Düsseldorf und Hamburg SV, würde ich behaupten, hat er auch keinen Elfmeter geschossen. Das heißt, er schießt in seiner Karriere das erste Mal einen Elfmeter bei einem bedeutenden Spiel. Da denke ich mir erstmal, Hut ab. Jetzt müssten viele natürlich sagen, ja gut, aber wenn er doch nie einen geschossen hat, warum schießt er denn überhaupt? Also erstmal, weil er Mumm hat. Und er hat ja bis dato keinen Elfmeter geschossen, weil Jonathan Tah ist jetzt nicht für seine Schüsse bekannt. Das muss man auch mal festhalten. Ja, also der ist ein wunderbarer Innenverteidiger, der ist ein wunderbarer Abräumer, hat ein wunderbares Stellungsspiel, hat seine Spieleröffnung, wie ich finde, in den letzten 3-4 Jahren enorm verbessert, unter anderem unter Xabi Alonso. Aber Jonathan Tah ist nicht gefürchtet für seine Schüsse. Deshalb schießt er auch keinen Elfmeter. Das heißt, auf der einen Seite hat er Mut bewiesen, was ich super finde. Auf der anderen Seite zeigt das auch ein bisschen, warum denn andere da nicht geschossen haben.
Ja, wollte gerade sagen. Ja,
ja. Ja, genau. Weil dass der Jonathan Tah Mut beweisen musste, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass andere den nicht bewiesen haben. Und das ist ein bisschen in dieser Thematik auch untergegangen, sodass Jona im Grunde als jemand dasteht, Fußballer, der muss einen Elfmeter schießen können, der hat den übers Tor gehauen und jetzt machen wir den fertig. Und das sind alles, finde ich, auch Nuancen und auch Pointen, die muss meiner Meinung nach dann auch eine gewisse fußballerische, sportliche Kompetenz herausarbeiten und dann sagen, pass auf, Leute, ne, wir müssen das ein bisschen einordnen, etc. pp. Aber man muss halt sagen, und das ist, glaube ich, egal, ob man jetzt rassistisch oder auch grundsätzlich persönlich attackiert wird auf diesem Niveau, das sind im Grunde gezielte Angriffe auf die Identität und die Würde eines Menschen. Und das hat natürlich in diesem Kontext einfach nichts zu suchen.
Also auf mich hat die Jonathan Tah, also danke erstmal für die ganzen Informationen. Ich finde es krass, also so wird ja, um es auf den Punkt zu bringen, ja doch relativ deutlich, dass gestandene Elfmeterschützen nicht die Eier hatten, sich dahin zu stellen und zu schießen. Und dann bleibt dann irgendwie noch der Rest übrig, der dann entscheiden kann, ob er den Kopf hinhält oder nicht. Ist für mich dann noch eine Charakterfrage und dann kann man es nicht nicht genug feiern, dass er das gemacht hat. Aber auf mich, korrigiere mich, du hast da dann eine lange Historie mit ihm. Auf mich wirkte er trotzdem einfach auch als unfassbar aufgeräumt, als unfassbar souverän. Klar, natürlich ist das nicht spurlos an ihm vorübergegangen und klar tut sowas total weh. Aber es ist schon auch so, dass er damit unfassbar erwachsen umgegangen ist mit diesem ganzen Thema und auch mit dem, was danach kam. Also ich ziehe meinen Hut, dass jemand, der so angefeindet wird und es geht nur um Fußball, ja. Es geht nur darum, dass ein scheiß Lederball nicht in dieses Tor reingegangen ist. Ja. Es geht nicht ums Leben. Es geht nicht um, und selbst dann, also ne, selbst dann ist es indiskutabel. Ja. Aber wenn man sich mal reinzieht, worüber wir hier reden, über einen Ball, der nicht in so ein Netz reingeflogen ist. Mehr ist es dann am Ende des Tages nicht. Und um eine Nationalmannschaft, die dann völlig zu Recht rausgeflogen ist aus diesem Turnier, weil sie einfach auch nicht gut genug waren. Wir sind nicht gut genug. Deutscher Fußball ist so schlecht wie, ich glaube, noch nie in der Historie des deutschen Fußballs. Aber die Frage nicht, was passiert dann? Ich meine, wenn du ihn ein bisschen kennst, ich will jetzt überhaupt nicht das ausnutzen, aber vielleicht kann man es auch neutral einfach auch berichten oder sagen, über deinen Eindruck, wie geht man dann damit um? Du gehst in die Kabine, du hast das Ding verschossen, du schüttelst dich, du bist Jonathan Tah und sagst, ja gut, musst du irgendwie weitergehen, ist kacke, aber es geht weiter. So, und dann siehst du den ersten Kommentar und dann siehst du den nächsten Kommentar und dann sagt dir ein Mitspieler irgendwann nach der Dusche, guck dir die Scheiße mal an. Und so geht es tagelang und so geht es bis heute. Was für einen Einfluss hat das dann auf so einen Spieler? Ist es jemand, der dann irgendwie sagt, okay, das geht jetzt dann irgendwann schon mit mir nach Hause und auch aus der Kabine raus und vielleicht auch mein Umfeld, das da auch von betroffen ist und sich nicht nur ärgert, sondern auch ängstlich ist vielleicht? Und was passiert da in so einem Profispieler?
Ich meine, das können die Profispieler sicherlich am besten beantworten, weil es sie ja betrifft und weil sie es eins zu eins dann mitteilen können. Jetzt muss man, wenn man den Jona kennt, einfach auch so ein bisschen mal schauen, in welchen Welten bewegt sich ein Jonathan Tah. Und eins kann man sicherlich sagen, und das war von Anfang an so, als er auch bei Bayer Leverkusen war, das ist jetzt kein Digital Native, ne? Oder jemand, der da wirklich abgrundtief in die sozialen Netzwerke abtaucht und sich dort da auch vor allen Dingen mitteilt. Der hat seine Accounts, aber die sind völlig überschaubar. Die waren immer überschaubar, sodass für ihn sicherlich auch so ein bisschen der Fokus auf das sichere Umfeld, auf das reale Umfeld sicherlich einfach gefallen sein dürfte. So möchte ich es mal formulieren. Weil ich denke, man muss dann schon eben versuchen, so schnell wie möglich die Trennung zwischen dieser toxischen Online-Welt und der Realität hinzubekommen, weil die ist dann vor allen Dingen auch mental überlebenswichtig. Und wir wissen leider, dass gewisse Menschen sich in den sozialen Medien oder eben in dieser digitalen Welt meinen, so verhalten zu können, als gäbe es da keinen Rechtsraum, ne? Oder als wäre es ein rechtsfreier Raum, was ja absolut falsch ist. Also de facto ist man da genauso am Gemächt gepackt werden wie in der realen Welt auch, nennen wir es mal so. Und genau da liegt auch meiner Meinung nach so ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze zu entzaubern, dass man eben sagt, ja, ist ja gar kein Problem, aber dann gucke ich halt nicht in meinen Account. Und ich gucke nicht in diese Kanäle rein. Ich versuche auch nochmal, weil das ist jetzt kein großes Thema für die Tagesschau, ne? Also für die gesprochene Tagesschau, nicht die in den sozialen Medien, auf dem Instagram- und Facebook-Kanal, da wird das natürlich auch von der Tagesschau aufgearbeitet. Aber das ist jetzt nichts, wo du dich permanent mit beschallen lassen musst. Ne? Früher, als es nur Radio und Fernsehen gab und man wenig Entertainment hatte oder anderes Entertainment, war es ein bisschen schwieriger. So ist es, glaube ich, schon, dass man sagen kann, Jona war immer jemand, der einen guten Draht zur Familie hatte, solide Familie hatte und so weiter. Und ich glaube, für ihn ist das schon relativ einfach, sich zurückzuziehen. Ich glaube auch, dass er einen Post gemacht hat, um das Ganze auch nochmal von seiner Warte aus kurz mit einem Statement zu versehen. Das ist eher aus meiner Sicht professionell zu betrachten. Aber ich glaube, dass er sehr viel positiven Zuspruch bekommen haben wird natürlich von der DFB-Welt und in erster Linie von der Familie. Und dann ist Jona in dem Fall toi 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 geschützt. Fertig. Und ich denke eher, dass wir das Ding nochmal nutzen sollten, um nochmal viel, viel aggressiver gegen die Täter vorzugehen. Weil, so wie ich sagte, das ist nun mal kein rechtsfreier Raum. Und ich finde einfach, dass man da letztendlich so ein Stück weit eine Möglichkeit finden sollte, die Täter mit den Kommentaren auch zu veröffentlichen. Also ich finde, es müsste eine Möglichkeit geben, dass man identifiziert wird anhand seines Alter Egos, anhand seines Nicknames oder was auch immer. Weil das für diese Personen in dem Moment, wo sie wirklich öffentlich zur Schau getragen werden, weil sie sich auch öffentlich bekannt haben. Man darf ja nicht vergessen, du pflückst ja jetzt nicht aus dem Darknet irgendjemanden raus, sondern der hat einfach auf einer DFB-Seite, auf einer Kicker-Seite, auf einer Tagesschau-Seite, hat der seinen Kommentar abgeliefert. Das heißt, die Person ist bereit, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und so muss diese Person auch behandelt werden. Das heißt also, sie muss veröffentlicht werden, weil das würde natürlich auch in vielerlei Hinsicht eine Ächtung seitens der Gesellschaft bedeuten, weil wir immer noch Situationen haben, wo Leute, man erinnere sich an dieses ominöse Sylt-Video, das seinerzeit mit diesem komischen Gesang und wo die Leute dann zum Teil ihrer Jobs entbunden wurden. Also das kann schon Job- beziehungsweise existenzgefährdend sein. Und es ist auch was anderes, wenn man weiß, hey, hör mal zu, unser Nachbar von Haus 3, das war einer von denen, die den Jonathan Tah beleidigt haben. Boah, das hat richtig Zündstoff. Weil diese, sagen wir mal, Ausflüge in die menschliche Abscheulichkeit, solange wir die nicht aggressiv verfolgen, nimmt das halt sehr obskure Formen an. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Schule meiner Kinder, da haben wir mehrere Mails bekommen, dass im Unterricht Hakenkreuze auf irgendwelche Blätter oder Pulte gemalt wird, die dann später in Fenster umgewandelt werden, damit das nicht auffällt. Also wir reden hier von Klasse 6, 7, ne? Und dann sagt die Schule, ja, mögen doch bitte die Eltern mal mit ihren Kindern sprechen. Also erstmal wenn diese Kinder selbst diese Gesinnung haben, ist es schon viel zu spät, dass die Eltern mit diesen Kindern sprechen. Die Frage ist eher, ob die Gesinnung der Kinder nicht die Gesinnung der Eltern ist. Und dann hat dieses Kind oder diese Kinder auf einer Schule heutzutage nichts zu suchen. Da muss man ein Exempel statuieren und sagen, passen Sie auf, Ihr Kind malt Hakenkreuze im Unterricht. Das dulden wir nicht. Das ist eine Straftat. Und was meinst du, wie diese Familie und dieses Kind geächtet wird? Nochmal, zu Unrecht? Nein. Ich glaube, jedes Kind, jeder Erwachsene, der ein Kind hat, weiß, Hakenkreuze, boah, das ist nicht cool, Leute. Das ist nicht cool. Das ist kein Symbol für Lifestyle in dem Sinne. Ne? Da muss man schon wissen, was man da anrichtet. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen ran, um das Ganze mal wirklich wie so eine Kernsanierung mal anzugehen.
Also ich will es jetzt gar nicht so sehr ausrollen, aber es ist das sind natürlich logischerweise dann die Endauswüchse von Rassismus, und ich bin komplett bei dir, dass man da jetzt einfach ganz klar Regeln aufstellen muss, die dann aber auch wirklich sehr hart verfolgt werden müssen. Anders geht's nicht. Es gibt ja einen Song der Söhne Mannheims, und da gibt's eine Zeile, die heißt: Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Harte Aussage, aber irgendwo ist halt eben auch leider was dran. Vielleicht muss man dann dementsprechend einfach auch Maßnahmen ergreifen. Ich kann dir aber sagen, dass ich seit einiger Zeit, weil du ja weißt, dass ich irgendwie auch immer mal wieder in einem anderen Land lebe, und ich kann dir sagen, dass es ganz gut ist, mal so einen Perspektivwechsel hinzulegen, weil wir dann auch selber Ausländer sind, plötzlich. Und auch regelmäßig. Und seit einiger Zeit hat sich was geändert, nämlich am Anfang waren wir da augenscheinlich willkommen, alles gut und so weiter. Und plötzlich dreht sich das. Und alle Deutschen hier, sind nicht so viele, aber genug, werden isoliert. Plötzlich sind die Einwohner, die Ureinwohner in Anführungsstrichen, wieder unter sich. Du wirst nicht mehr eingeladen. Das ist eine komische Stimmung. Du kannst gar nicht so richtig fassen, warum ist das eigentlich so? Und plötzlich merkst du, dass es immer mehr Deutsche betrifft. Und plötzlich klüngeln die Deutschen eher wieder mit den Deutschen. Vorher war es durchmischt. Plötzlich ist genau das, was so oft kritisiert wird in Deutschland, nämlich dass es so Parallelgesellschaften gibt. Ich verstehe das inzwischen. Ich verstehe inzwischen, das ist nämlich eine Form von Alltagsrassismus, alleine, dass du anderen Menschen das Gefühl gibst, du gehörst nicht dazu. Das tut weh. Vor allen Dingen dann, wenn das mal anders war.
Absolut.
Aber ist aber zweitrangig. Aber da fängt Rassismus an. Da sind wir weit entfernt von, da fängt an, weil es betrifft die Deutschen. Da sind wir weit entfernt von Beleidigungen im Internet. Da sind wir weit entfernt von Mobbing. Da sind wir weit entfernt von blankem Hass und Rassismus. Das ist viel subtiler. Manchmal denke ich mir, es wäre vielleicht besser, wenn der ein oder andere auch mal das sagen würde, was er denkt. Aber ich kann das so nachvollziehen. Und dieser Alltagsrassismus, das finde ich, ist schon was, was hart genug ist. Und das ist gut, diesen Perspektivwechsel einmal jetzt für mich persönlich den zu haben, weil somit verstehe ich viel, viel mehr und viel, viel besser, wie es einzelnen Gruppierungen bei uns im Land, in Deutschland, wie es denen geht. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass nur weil ich eine Herkunft habe, mir der blanke Hass entgegenschwappt, und zwar nicht nur auf der Straße, bei den Nachbarn oder bei den ehemaligen Freunden, sondern anonym, mehr oder weniger anonym im Internet. Mit dieser Wucht. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten würde. Weiß ich nicht. Könnte ich dir nicht sagen.
Ja, schwer. Schwer. Ich meine, wir sind ja am Ende, egal ob wir Elfmeter schießen können oder nicht, wir sind ja alle Menschen. Wir haben das Gleiche. Blätterteigherz wie alle anderen auch. Und was mich eher ein bisschen beunruhigt hat an dieser Nummer, war zusätzlich beunruhigt hat. Wir hatten das ja schon mal. Wir hatten das 2021 bei der Europameisterschaft nach dem Finale Italien gegen England. Da hat unter anderem Marcus Rashford, damals Manchester United, wenn ich mich nicht irre, heute Barcelona, einen Elfmeter verschossen. Und dann sind drei Spieler von dem englischen Kader damals, nämlich Rashford, Saka und Jadon Sancho, eben rassistisch beleidigt worden.
Ja.
Ich meine, das sind 5 Jahre her. Jetzt haben wir nach 5 Jahren nochmal das gleiche Thema auf einer großen Bühne, wohlgemerkt. Und jetzt denkt man sich, ja Moment, aber was haben wir denn dann 5 Jahre irgendwie aus der Nummer gemacht? Ja, nix. Am Ende gibt's immer noch die Möglichkeit, einfach jemanden wild durchzubeleidigen, vor allen Dingen aufgrund seiner oder ob seiner Herkunft. Und das ist halt das Problem, wenn du gewisse Dinge nicht rigoros, nicht hart bestrafst, dann ist es so. Das ist einfach wie ein Unkraut. Ne? Es wächst und gedeiht und es wird immer größer. Das ist ja das Schlimme. Und da müssen wir schon ein Stück weit noch sensibler drauf reagieren. Die Causa Özil haben schon alle vergessen, 2018, als er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, übrigens auch mit einem Satz, der sich normalerweise in das Mark eines jeden hätte bohren müssen: wenn wir verlieren, wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Migrant. Ne, das ist auch bitter, das von jemandem zu hören, der für den deutschen Fußball nachweislich eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und das ist halt alles, es ist schade. Es wäre schön, wenn jetzt auch in dem Fall wirklich mit aller Schärfe verbandsseitig, also Verband im Sinne von DFB, Verband im Sinne auch die FIFA, darf da ruhig gerne mal mitmachen. Ich denke, es wäre halt schön, wenn man die Leute zur Verantwortung zieht. Und wie gesagt, ich bin einfach für öffentliche Benennungen, am besten mit Name und also mit echtem Namen und
Adresse, Foto. Telefonnummer.
Ja, Foto reicht. Einfach mal, um diesen Leuten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Spiegel vor die Fresse zu setzen. Aber es wird sicherlich jemanden geben, der dann sagt, Datenschutz, das geht nicht.
In jedem Fall haben wir es mal ausgesprochen und ich finde das gut, ich unterstütze das und vielleicht sollten wir es einfach mal so stehen lassen und vielleicht tut sich was und ich hoffe, dass die ganze Entwicklung von vielen, die sich dagegen ausgesprochen haben und die genau eigentlich was Ähnliches fordern, wie wir jetzt gerade im Podcast, dass das einfach immer mehr werden und dass es so weit kommt, dass da niemand mehr weghören kann und dass endlich mal dann einfach auch nicht nur gelabert wird und es ist sondern dass auch gehandelt wird. Wir behalten es im Auge. Ich danke dir für eine fußballlastige Mental Health Folge.
Sehr gerne.
Und lauf dich frei. Und wir kümmern uns in der kommenden Ausgabe um ein ganz, ganz anderes Thema, nämlich um Time Affluence. Spricht man das so aus?
Ich hätte jetzt gesagt Zeitwohlstand.
Zeitwohlstand. Gut, dann kümmern wir uns nicht um Rassismus, sondern um Zeitwohlstand. Wir genau. Haben Themen. Mann, oh Mann.
Herrlich.
Lieber Burak, ich danke dir für heute und freue mich auf nächste Woche.
Ich danke dir auch. Wunderschönes Wochenende an alle.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.